Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Und ein frohes neues Jahr wünsche ich euch, vor allem gesundes neues Jahr, dass ihr die Ziele, die ihr euch vorgenommen habt für 2026 erreicht, dass ihr natürlich dem Eishockey und der NHL und vor allem dem Sport Passion Podcast treu bleibt. Das wäre natürlich für mich ein Wunsch an euch und ja, damit würde ich sagen, starten wir in diese Folge, in der es erstmal die News geben wird. Da werde ich ein bisschen was über den Olympiakader der Kanadier sagen. Ich werde ein bisschen was zu einigen Trades sagen. Wir hatten wieder ein paar Szenen, die in Richtung Department of Player Safety gehen. Wir hatten Jubiläum, eins finde ich schon ein richtig bemerkenswertes Jubiläum, was so ein bisschen vielleicht auch dann im Jahreswechsel und in anderen Geschichten rund um die Liga untergegangen ist. Und da sind sicherlich wieder jede Menge Themen mit dabei. Wir haben leider die Thematik Verletzungen und vielleicht fangen wir mit der Thematik mal an und fangen da mal an bei den Toronto Maple Leafs, die Chris Tanev mal wieder, muss man sagen, verloren haben. Der hat schon mehrere Male gefehlt in dieser Saison, also hat verschiedene Phasen schon verpasst, wohl im Zusammenhang mit einer Verletzung. Jetzt ist es aber so gewesen, dass er sich wohl an der Leiste, wenn ich es richtig verstanden habe, verletzt hat. Und der wird jetzt weiterhin ausfallen und wahrscheinlich auch wieder länger ausfallen. Also das ist etwas, wo man sagen muss, der fehlt den Maple Leafs schon sehr, weil er der Defensive viel, viel Stabilität gegeben hat, weil er natürlich jemand ist, der mit seinem Körpereinsatz, mit vollem Körpereinsatz auch immer dafür sorgt, dass die Gegner wenig Chancen haben, viele Schüsse blockt und sowas alles. Und der fehlt ihnen. Bisschen gute Nachrichten ist wohl, dass Anthony Stolarz zumindest wieder in Richtung Comeback schauen kann, aber wie lange der ausfällt, auch das ist noch nicht ganz klar. Also da weiterhin schlechte Situationen bei den Toronto Maple Leafs und ansonsten gucke ich hier einfach mal die sehr, sehr lange Liste an Verletzten durch und da ist neu mit drauf Frank Vatrano von den Anaheim Ducks, die ja auch eine gute Saison bisher spielen. Der fällt wohl 6 Wochen aus, ganz, ganz frisch jetzt aus der letzten Nacht. Dann gehe ich mal durch. Natürlich sensationell jetzt von Verletzungen ab. Die Buffalo Sabres haben ihr 10. Spiel in Folge gewonnen und dabei auch nicht nur schlechte Teams geschlagen. Also jetzt zum Beispiel auch ein Sieg in Vegas, wobei man bei Vegas auch sagen muss, die kriseln auch so ein bisschen. Aber das nur mal am Rande. Das wird sicherlich ein Thema sein bei den Hot Five oder Not Five. Carolina Hurricanes habe ich drüber gesprochen. Jacob Slavin und Seth Jarvis, beide jetzt im Moment ausfallen. Piotr Kotschetkov. Ach ja, der fällt wahrscheinlich, wenn ich es richtig gelesen habe, den Rest der Saison aus. Der musste operiert werden wegen einer Lower Body Injury, was auch immer das sein kann. Und da muss man schon sagen, irgendwo finde ich das, also ist natürlich immer ein Stück weit Zufall, aber auf der anderen Seite ist es so, dass gefühlt in den letzten Jahren die Torhüter der Carolina Hurricanes sehr häufig Verletzungen haben, sei es natürlich bei Freddie Anderson. Das sind dann auch so Freak-Verletzungen. Der hatte ja zum Beispiel, meine ich mal, Probleme mit seinem Blut, dass der Blutverdünner nehmen musste und so weiter. Also das sind natürlich Sachen, wo du keinen Einfluss drauf hast, die jetzt nicht unbedingt auch mit dem Spiel zu tun haben. Aber gefühlt ist es so, dass die Hurricanes immer relativ gute Statistiken haben in der regulären Saison bei den Torhütern, dass sie aber auch immer mindestens 3-4 einsetzen und von denen sind dann auch immer eben entsprechend einige verletzt. Also das ist so ein bisschen etwas, was sich, finde ich, so wie so ein roter Faden durch die letzten Jahre durchzieht bei den Carolina Hurricanes. Bei den Chicago Blackhawks gibt es insoweit gute Nachrichten, dass Connor Bedard zumindest mal wieder skatet, meine ich, und wahrscheinlich im Januar zurückkehren wird. Aber, Spoiler Alert, er ist nicht, zumindest aktuell, im Olympiakader der Kanadier nominiert und wird dort eben entsprechend, wenn dann überhaupt, nur als Reserve-Spieler nachrücken. Aber da, wie gesagt, nachher noch ein bisschen was dazu Inwieweit ich dann da noch im Detail drauf eingehen würde, ist auch eine Frage, die vielleicht an euch jetzt zu richten ist. Auch das etwas, was mich wirklich interessieren würde. Also da sehr, sehr gerne Feedback, auch gerne kurze Nachrichten irgendwo bei X, bei Blue Sky, bei Instagram. Habt ihr Interesse daran, dass ich in die Olympia-Berichterstattung ein bisschen mehr eintauche? Ich wollte mal schauen, ob ich das schaffe, die Jungs von Bissl Hockey zumindest mal einladen, weil die weiß ich, dass die da sehr, sehr viel machen und stecken da auch viel, viel besser mit drin, auch bei den anderen Ligen. Aber ich kann natürlich aus Sicht der NHL zumindest bei den Kadern so ein bisschen mit einsteigen. Also wenn ihr da wirklich Interesse dran habt, da muss ich mal schauen, dass ich das eben im Januar dann entsprechend auch mal abdecke. Sehr, sehr gerne dazu Feedback. An der Stelle eben Connor Bedard nicht mit dabei. Aktuell. Dann bei den Fs läuft es ziemlich rund, aber man muss sagen, Logan O'Connor, der ist nicht mit dabei. Da hieß es, dass er irgendwann im November eigentlich mit einsteigen sollte, aber er hat eben eine Verletzung, die wohl nicht in Zusammenhang stand mit der Verletzung aus der Sommerpause, und da weiß Jared Bednar im Moment nicht, wann der zurückkommt. Also ist wohl sehr, sehr frustrierend, sowohl für den Spieler als auch fürs Team. Ja, ansonsten will ich mal durchgehen, ob ich andere aktuelle Verletzungen habe. Alex Lyon, Buffalo Sabres habe ich erwähnt, der fällt auch aktuell aus, hat sich verletzt. Dann Pius Suter wird wohl 4 Wochen ausfallen mit einer Knöchelverletzung am rechten Fuß. Und den St. Louis Blues dort entsprechend fehlen. Brandon Montour wird fehlen, den Seattle Kraken, der ist auch auf Injured Reserve. Das war schon am 22. Dezember. Dafür gute Nachrichten für die Florida Panthers. Kurz vorm Winter Classic, Matthew Tkachuk skated, noch mit einem Non-Contact-Jersey. Da gibt es so ein bisschen Spekulationen, ob er vielleicht doch dann zum Winter Classic zurückkehren könnte. Das wird wahrscheinlich, also würde ich fast ausschließen, weil ich nicht sehe, dass das irgendeinen wirklich sinnvollen Grund hat. Und da das Risiko einzugehen in der Saison, wo er ja dann auch gerne Olympia spielen möchte und wo sie natürlich auch den Threepeat schaffen wollen, da dann das Risiko zu gehen, ihn jetzt frühzeitig einzusetzen, weiß ich nicht. Aber da werden sicherlich die Jungs bei den Florida Panthers genauer Bescheid wissen. Und dann haben wir 2 Spieler und 2 Aktionen, und damit geht es fließend drüber in Richtung Department of Player Safety, wo die beiden Spieler wohl erstmal Glück gehabt haben. Der erste Spieler, der Glück gehabt hat, das ist von den New York Islanders der Super-Rookie Matthew Schaefer. Der hat nämlich von Mason Marchment das Knie abbekommen im Spiel der Columbus Blue Jackets gegen die New York Islanders. Marchment ja frisch zu den Blue Jackets getauscht. Sehr, sehr gut unterwegs gewesen. Hat, meine ich, 2 Tore gemacht in seinem ersten Spiel. Also da richtig gut reingefunden bei den Blue Jackets. Aber die Aktion gegen Matthew Schaefer, die war überhaupt nicht gut. Also das war sehr, sehr grenzwertig, fand ich. Und dann wieder etwas, wo wir dann in den Bereich kommen. Also ich weiß nicht, ob das stimmt. Das haben die Kollegen in Nordamerika erzählt. Ich habe es auch ein bisschen gelesen. Aktion war eben so, Knee on Knee Hit im Prinzip von Marchment bei Matthew Schaefer, der schmerzverzerrt fällt dann aufs Eis, und dann geht die Szene weiter und Matthew Barzal, der da eben auf dem Eis war, auch nicht unbedingt dafür bekannt ist, dass er jetzt jemand ist, der als Goon reagiert oder und so weiter, aber natürlich der junge Rookie, der zukünftige Franchise-Player der New York Islanders, der soll beschützt werden. Also Barzal fährt dann eben in Richtung Marchment und haut ihm richtig schön doll, muss man dann sagen, ob das jetzt schön ist, na gut, haut ihm richtig doll vorne auf den Schlittschuh drauf. Sehr, sehr schmerzhafte Aktion. Marchment krümmt sich dann auch, der muss dann auch erstmal raus. Und es gibt aus diesen beiden Aktionen raus eine 5-Plus-Spieldauer für Matthew Barzal. Und ich meine, für Marchment gab es nichts. Ich versuche mal, den Boxscore aufzumachen. Ich meine, für Marchment gab es an der Stelle nichts. Und das ist dann wieder so ein Punkt, wo ich sage, okay, warum gibt es da nichts? Der Hit war meiner Meinung nach wirklich dirty von Marchment und eben das Risiko einer sehr schweren Verletzung. Und da dann zu sagen, ich gebe keine Strafe bei dem Spieler, so, ich will jetzt mal gucken, Mason Marchment, doch, es gab einen Tripping Call, okay, es gab 2 Minuten wegen Tripping, aber auch da wieder, warum gibt es da nur 2 Minuten dafür? Das ist eine der gefährlichsten Aktionen überhaupt, da kannst du jemandem Kreuzbandriss das ganze Knie kaputt machen, und in dem Fall, natürlich soll es keinen Extraschutz geben für junge Spieler und für Superstars. Auf der anderen Seite willst du ja Skating fördern und du willst schnelles Spiel fördern und genau diese Aktionen verhindern ja eben, dass ein Spieler frei nach vorne fahren kann. Also da hätte ich mir eine 5-Plus-Spieldauer für Marchment gewünscht. Und dann kommt ja noch die Aktion von Basal. So, ich bin kein Freund davon, von diesen Fights, wo man dann sagt, naja, da muss man jetzt eben wirklich immer auf die Glocke geben bei regulären Hits. In dem Fall ist es ja so, die Aktion ist ja von Marchment schon mal ein Penalty. Also eben nimmt eine Verletzung in Kauf, meiner Meinung nach, vom Gegner von Schäfer. Und dass da dann jemand reagiert, das finde ich erstmal in Ordnung. Dass Basal jetzt nicht der Fighter ist und sich mit Marchment da einlässt, okay, wäre vielleicht besser gewesen, wenn es wer anders macht. Dann ist es aber so, dass das, was er macht, natürlich auch sehr, sehr gefährlich ist und eben auch eine Verletzung in Kauf nimmt vom Gegner. Und da muss ich auch sagen, dann nur die 5-Plus-Spieldauer zu geben und eben nicht im Nachhinein noch eine Sperre zu geben, er hat eine Geldstrafe bekommen, das finde ich dann auch nicht in Ordnung. Denn welches Signal schickt das denn dann? Dann gab es wieder Sachen, naja, Marchment war ja draußen, der hat ja einen Teil vom Spiel verpasst und wieder dieses Argument, das war Anfang des zweiten Drittels, Basal hat ja den Rest vom Spiel auch verpasst. Ja, so what? Aber trotzdem ist ja die Aktion, das hat ja nichts mit Eishockey zu tun. Das ist halt dieser Kodex und selbst da, wie gesagt, ein Fight finde ich dann in dem Rahmen noch vom Kodex, da ist es ja auch so normalerweise, dass dann beide eben kämpfen können, dass Marchment sich wehren kann. In dem Fall kann sich ja Marchment auch nicht wehren, er kriegt halt einfach vorne einen richtig schönen Slash auf den Schuh drauf und das ist nichts, was mit Eishockey zu tun hat. Von daher, das fand ich sehr, sehr unglücklich wieder insgesamt, dass man dann sagt, na gut, nur eine Geldstrafe. Wenigstens was, muss man aber auch im Nachhinein sagen. Und dann gab es das Spiel der Florida Panthers zu Hause gegen die Montreal Canadiens und es gab mal wieder eine Aktion von Brad Marchand. Und da muss ich sagen, die letzten Jahre war er ja eigentlich eher ruhig. Es gab ja sogar die Playoff-Serie zwischen Boston und Florida damals, wo Sam Bennett ihm im Prinzip einen Schlag an den Kopf gegeben hat, wo er ja Opfer einer dreckigen Aktion war. Dann gab es aber jetzt vor ein paar Wochen ja auch diesen Nutcheck, würde ich es mal auf Englisch nennen. Ich meine, es war gegen Carolina, wo er dann dem Torhüter einfach mal in den sehr schmerzhaften Bereich reinsticht. Da gehen 2-3 Sekunden ins Land, dann kommt der Puck vors Tor und er macht noch das Tor. Auch da hat es ja meiner Meinung nach das Department of Player Safety verpasst, ihm eine Strafe zu geben. Ich weiß, ich gucke mal nach, ob ich es finde, ob es eine Geldstrafe gab, wenigstens für die Aktion. Ich glaube auch nicht. Und dann gab es jetzt eben das Spiel der Panthers gegen die Montreal Canadiens. Und wenn man sich den Boxscore anguckt, dann gibt es bei 1:27 der Verlängerung Brad Marchand, roughing against Mike Matheson. Und falscher kann eine Beschreibung einer Strafe nicht sein. Da steht roughing. Das ist kein roughing, das ist ein elbow check to the head. Das sind 5 plus Spieldauer, was Marchand da macht. Er ist auch wieder der dritte Spieler in einem 1 gegen 1 Duell. Matheson ist da mit einem anderen Florida Panther schon im Gange. Marchand kommt von der Seite, ganz klar den Kopf als Ziel, ganz klar den Ellbogen raus. Es gibt, die Kameraperspektive ist direkt frei. Also es gibt ja manchmal Szenen, wo du sagst, naja, aus dem einen Winkel sieht es so aus. Du siehst genau den Winkel, wo er genau den Kopf trifft, voll mit dem Ellbogen. Er ist sowas von ein Repeat Offender und es gibt am Ende eine Geldstrafe. Und da bin ich wieder bei der Kategorie, dann können wir uns das Ganze auch sparen. Das ist einfach nur ein absoluter Witz, was da passiert. Brad Marchand ist derjenige, der, glaube ich, den größten Track Record hat in den letzten 10 Jahren, würde ich sagen. Gibt keine Übersicht, vielleicht kann ich mir das irgendwann mal erstellen lassen von ChatGPT. Manchmal ist das ja ganz gut, dass man da das auch dann dafür nutzen kann. Aber er ist auf jeden Fall jemand, der so viele Strafen und Sperren hatte. Und dann dazu sagen, ich gebe dafür eine Geldstrafe. Was soll das? Natürlich wird es wieder gemacht, damit er im Winter Classic spielen kann. Und das ist für mich sowas von scheinheilig. Dann immer auch dieser Name, Department of Player Safety. Was für eine Sicherheit ist das denn? Matheson wird am Kopf getroffen. Zum Glück, wie ich es jedenfalls im Moment sehe, fällt er nicht länger aus. Aber was soll das dann bringen? Also was sollen diese Strafen dann eigentlich bringen? Und was für Nachrichten oder was für eine Message, was für ein Signal sollten diese Strafen dann eigentlich aussenden? Die für Basal ist für mich noch grenzwertig bei Marchand. Das ist so einfach, da brauchst du auch gar nicht drüber nachdenken. Du siehst, der Spieler, zack, zack, zack. Das sind für mich Minimum, Minimum 5 Spiele Sperre. Und zwar nicht für die Aktion alleine, sondern einfach dafür, dass er es immer wieder macht. Normalerweise müssten wir bei dem Punkt sein, das habe ich ja irgendwann schon mal durchgespielt, dass du sagst, erste Vergehen Geldstrafe, zweite ein Spiel, dritte Aktion 2 Spiele, dann bist du irgendwann bei 5. Marchand wäre jetzt wahrscheinlich irgendwo bei 20 Spiele automatische Sperre. Dann kann man natürlich sagen, das ist vollkommen unverhältnismäßig. Nein, ist es nicht. Anders bringst du es diesen Spielern nicht bei. Und da auch zu sagen, naja, das ist Zufall. Wie gesagt, man braucht nur nachgucken. Bei ihm ist es kein Zufall. Und ich kann es nicht nachvollziehen, warum es da einfach nicht strengere Aktionen und strengere Strafen gibt und warum immer wieder dann dieses Pseudo-Geldstrafe Tool rausgeholt wird und im Prinzip nicht das gemacht wird, was notwendig wäre, um wirklich für Sicherheit der Spieler, der anderen Spieler drumherum zu sorgen. Damit ist schon wieder von mir Anfang des neuen Jahres ein kleiner Rant, aber wie gesagt, das, ich kann es mir einfach nicht auf, ich lache halt immer, es gab ja jetzt dieses witzige Video auch, wo dann auch ein paar Ex-Gegenspieler von Marchand, zum Beispiel zwischendurch einen Sean Avery oder einen PK Subban, ein absolut witziges Video gemacht haben. Und nochmal, ich fand es ja auch genial, wie er bei den Panthers angekommen ist, wie er gespielt hat, wie er auch dann mit denen gefeiert hat. Alles in Ordnung, aber er hat eben das, was er jetzt die letzten Monate und Jahre nicht gemacht hat, nämlich die grenzwertigen Aktionen, die hat er jetzt in den letzten Wochen wieder 2-mal gemacht. Das erste bei dem Torhüter ist für mich eher unschön. Aber auch da, wie gesagt, wenn du einen Track Record hast, wäre es eine Sperre. Und das zweite hier, es ist einfach gefährlich. Hat für mich mit Eishockey auch sehr wenig zu tun. Natürlich ist es aus einer Bewegung raus nicht das, was Basal gemacht hat. Aber beides hätte für mich wesentlich stärker bestraft werden müssen. Aber wir sehen eben auch bei Basal, das ist ja nicht so, dass Marchand da rausgenommen wird insgesamt, sondern sie haben Angst davor, Strafen auszusprechen. Sie haben Angst davor, Spieler aus wichtigen Spielen, aus Marquee-Matchups rauszunehmen. Und das ist eben etwas, was ich sehr, sehr schade finde an der Stelle. Gehen wir aber viel mehr rein in den positiven Bereich. Und da gab es 2 Milestones jetzt gerade in der letzten Nacht. Zum einen Nathan MacKinnon, der Tornummer 400 erzielt hat, ist damit der 3. Spieler in der Geschichte der Colorado Avalanche-Quebec Nordiques Franchise, der 400 oder mehr Tore erzielt. Und da machen wir mal eine kleine Trivia-Question draus. Der erste ist relativ einfach, das ist Joe Sakic. An 3 jetzt Nathan MacKinnon mit dann insgesamt 401 Toren. Er hat 2 gemacht gegen die St. Louis Blues. Und für euch, wer ist auf Position 2 im All-Time-Scoring der Quebec Nordiques-Colorado Avalanche-Franchise? Sakic auf 1, MacKinnon auf 3 und der andere Spieler, der hatte 456 Tore erzielt für die Franchise. Das als Tipp und dann löse ich das mal am Ende auf. Und dann haben wir, also das ist schon ein netter Milestone, gar keine Frage, aber dann haben wir für mich einen richtig großen, nämlich Steven Stamkos und der hat 600 Tore erzielt in der letzten Nacht. Und das im Spiel gegen die Vegas Golden Knights. Und jetzt ist mir aufgefallen, Buffalo hat nicht gegen Vegas gespielt. Buffalo hat gegen Dallas gespielt in der letzten Nacht. Hatte vorher, meine ich, aber auch gegen Vegas gewonnen. Auf jeden Fall Steven Stamkos mit seinen mittlerweile Nashville Predators Tor Nummer 600. Natürlich hat er einen riesengroßen Teil davon für den Tampa Bay Lightning erzielt. Er ist der 22. Spieler erst. Und deswegen ist das für mich ein richtig großer Milestone in der Geschichte der NHL, der 600 oder mehr Tore erzielt hat. 1203 Partien hat er dafür gebraucht und das ist schon eine sehr, sehr gute Quote, wenn man nämlich mal sich anschaut, so die Spieler drumherum, zum Beispiel den Spieler, den er wahrscheinlich demnächst überholen wird, das ist Jari Kurri und der hat bekanntermaßen in den 80ern bei den Edmonton Oilers angefangen, also noch in einer sehr, sehr High-Scoring-Ära gespielt zu Beginn der Karriere. Der hat aktuell, oder der hat 601 Tore, den wird Stamkos eben möglichst schnell überholen wollen. Und der hat dafür 1251 Partien gebraucht. Auch nicht so schlecht, der Schnitt pro Partie, aber eben bei Stamkos bemerkenswert, weil er ja nicht in einer extrem High-Scoring-Era diese 600 Tore erzielt hat, auch schon mal 60 plus erzielt. Also einer der besten Torjäger in den letzten 15 Jahren und so ein bisschen ist das jetzt untergegangen, weil natürlich im letzten Jahr, in der letzten Saison und in diesem Kalenderjahr der Rekord von Alex Ovechkin eben mit den 895 Toren und dann auch, dass er die 900 Tore geknackt hat, natürlich ein großes Thema war, was das Goalscoring betrifft und Steven Stamkos jetzt ein Stück weit untergegangen, auch einen sehr schlechten Saisonstart gehabt, gibt ja immer wieder auch die Gerüchte bei ihm um ein mögliches Tauschgeschäft zu anderen Teams, da werden viele genannt, da muss man eben auch entsprechend abwarten, ob er das überhaupt möchte, ob das Nashville möchte, denn im Moment, in den letzten Wochen haben die auch ganz gut gespielt und sind eben nicht mehr so schlecht, wie das noch zu Saisonbeginn aussah. Muss man eben auch schauen, ob dann überhaupt ein Steven Stamkos-Trade passieren wird. Das also zwei Milestones der letzten Nacht. Wenn ihr Milestones habt aus den letzten Wochen, aus den letzten zwei Wochen sind es ja, die ich vergessen habe, sehr, sehr gerne auch schreiben. Auch da ist es so, dass es natürlich auch ein paar Möglichkeiten gibt von der Liga, aber nicht immer werden die dann auch so verkündet, wie das vielleicht notwendig wäre oder es ist mir dann auch an der einen oder anderen Stelle einfach durchgerutscht. Und damit habe ich gesagt, Steven Stamkos, gibt es Trade-Gerüchte? Es gab zwei Trades in den letzten Tagen. Der Roster Freeze war ja weg, beziehungsweise es gab sogar drei Trades in den letzten Tagen. Und zwar einen am 28. Dezember, das ist aber eher ein Minor-Trade gewesen. Michael Milne würde ich es aussprechen und Boris Tkachuk, die haben die Teams gewechselt. Tkachuk ist jetzt in Minnesota und Milne ist beim Tampa Bay Lightning. Das sind aber Minor Deals gewesen. Und dann gab es zwei Tauschgeschäfte der Pittsburgh Penguins. Und zum einen haben sie sich Yegor Shinnakov geholt von den Blue Jackets, von den Columbus Blue Jackets. Dafür haben sie Danton Heinen und einen Zweit- und einen Drittrunden-Pick abgegeben zu den Columbus Blue Jackets. Und Shinnakov ist ein sehr interessanter Spieler. An Position 21 2020 im NHL-Draft verpflichtet. Der hatte ja in den ersten beiden Jahren einfach nur so ein bisschen reingeschnuppert in der NHL, würde ich es mal sagen. Hat zwar relativ viele Spiele gehabt, aber da nicht so viel Leistung gezeigt und hatte dann 23-24 eine Saison, da hat er in 53 Partien 16 Tore und 29 Punkte erzielt. Da hatte man das Gefühl, jetzt hat er sich richtig reingefunden, richtig festgespielt. Letztes Jahr allerdings dann verletzt gewesen. Nur 15 Punkte in nur 30 Spielen. Und er hat im Sommer schon gesagt, er hätte gerne einen Tausch weg von den Columbus Blue Jackets. Damals haben die gesagt, sie hätten gerne einen Spieler für ihn. Jetzt muss man aber sagen, wenn ihr euch daran erinnert, letzten Wochen Mason Marchment ist ja gekommen. Das heißt, die Columbus Blue Jackets haben über einen anderen Tausch im Prinzip sich einen Spieler geholt und hatten jetzt eben die Möglichkeit zu sagen, naja, wir wollen jetzt nicht unbedingt einen 1-zu-1 Spieler haben. Danton Heinen, ja, ist eben ein Dev-Player, hat natürlich nicht die Qualität von Shinnakov, ist natürlich auch vom Alter her ein vollkommen anderer Spieler, 30 Jahre alt, der andere Shinnakov ist 24, dementsprechend konnte Columbus diesen Tausch dann machen, haben sich Draftpicks mit dazugeholt, jetzt wieder im Prinzip einen Ersatz für das, was sie bei Marchment bezahlt haben. Also das aus Sicht von Columbus in Ordnung, weil man eben einen Spieler losgeworden ist und dann einen ganz guten Gegenwert bekommen hat, der unzufrieden war, der sowieso weg wollte. Aus Sicht von Pittsburgh ist es so, dass man ein gewisses Risiko eingeht mit Shinnakov, aber auch sehr, sehr viel Potenzial nach oben hat. Ich habe es gesagt, Erstrundenpick, das ist immer so ein bisschen ein Punkt, wo du auch siehst bei einigen Teams, wo Spieler, die mal ein Erstrundenpick waren, die bei einer Mannschaft sich nicht richtig gut durchsetzen konnten, eben zu einer anderen Mannschaft wechseln und vielleicht da eine etwas andere Rolle finden, etwas andere Kultur auch finden. Bei den Pittsburgh Penguins natürlich hast du mit einem Crosby da jemanden, der schon dafür sorgt, dass dieser Lockerroom, dass die Kabine eben eine gewisse Disziplin hat und da ist es vielleicht einfacher für Shinnakov, sich reinzufinden und seine Rolle zu finden und vielleicht auch ein bisschen andere Spielzeiten zu finden, als dann eben entsprechend bei den Columbus Blue Jackets. Vielleicht auch mit Malkin, einen anderen russischen Mitspieler, der ihn da so ein bisschen an die Hand, ein bisschen abholt, ein bisschen dann auch willkommen heißt in Pittsburgh. Das ist sicherlich ein Deal mit Potenzial, finde ich, bei den Pittsburgh Penguins. Relativ viel natürlich auch dafür bezahlt, muss man auch sagen, für einen Spieler, der jetzt eben bei Columbus nicht unbedingt Stammpersonal war. Das ist schon richtig, aber eben natürlich auch aus einer Position, will nicht sagen der Stärke, sondern der Masse vielleicht dann entsprechend für Karl Dubas. Der hat viele Draftpicks, der hat Möglichkeiten, solche Deals zu machen. Und das sind genau die Geschäfte, mit denen er das Team wirklich stärker machen kann, mit denen er entsprechend da auch vielleicht so den ein oder anderen Rohdiamanten findet, den dann eben das Team dort entsprechend und Muse auch als Coach schleifen kann und der dann eben da einen Mehrwert bietet. Und andersherum haben sie noch einen Trade gemacht, die Pittsburgh Penguins, und sie haben sich für die Defensive Yegor Zamula geholt von den Philadelphia Flyers und die haben Philip Tomasino dafür bekommen von den Pittsburgh Penguins. Und da musst du eben auch sagen, dass es so ein bisschen vielleicht umgekehrt war, dass Tomasino nicht die Rolle hatte bei den Penguins, die er gerne gehabt hätte. 9 Spiele auch nur gemacht dieses Jahr, im letzten Jahr gekommen von den Nashville Predators. Auch da immer mal so ein bisschen angedeutet, hat schon mal 11 Tore gemacht für die Predators, hat er im letzten Jahr auch über die Saison gesehen, auch 11 Tore für die Penguins, aber vielleicht nicht ganz das, was er sich selber vorgestellt hat, auch an Eiszeiten dann entsprechend mit knapp unter 12 Minuten, die er bei den Penguins hatte, in den nur 9 Partien eben entsprechend. Und ich guck mal gerade, ob er verletzt ist, ob mir das durchgegangen ist, aber im Moment sehe ich da jetzt keine Meldung, dass er irgendwie verletzt ist. Nee, deswegen einfach ein Deal, der für ihn Sinn macht, dass er dort entsprechend etwas mehr Spielzeit bekommt. Er ist eben auch ein Erstrunden-Draft-Pick 2019 von den Predators an Position 24 gedraftet. Auch das wieder jetzt aus Sicht der Flyers jemand, der ihnen sowohl auf der Center-Position helfen kann, aber eben entsprechend auch auf der Flügelposition jemand, der flexibel einsetzbar ist. Also da kann man jetzt mal schauen. Ich mache mir mal hier das Line-Up der Philadelphia Flyers auf, wo zumindest jetzt aktuell die Kollegen ihn einsortiert haben. Taucht hier anscheinend noch gar nicht auf. Okay, muss man mal abwarten, inwieweit er dann nicht reinkommt. Aber Center-Position eben auch eine Position, wo die Flyers vielleicht einfach nochmal auch jemanden mit dazu haben wollen. Und wie gesagt, er ist ja vielseitig einsetzbar. Deshalb glaube ich auch ein guter Trade für die Philadelphia Flyers. Und bei Zamula, der ist ein Undrafted-Spieler, 25 Jahre alt, großer Verteidiger, den kannst du links, rechts auf der Verteidigerposition einsetzen. Und da hatten wir im Prinzip eine identische Situation, nur umgekehrt bei den Flyers. Er hat auch nicht viel Spielzeit gehabt. Zamula, 13 Partien für einen Verteidiger, knapp über 13 Minuten Eiszeit, ist auch nicht wirklich viel. Und auch da wird ein Ortswechsel ihm vielleicht gut tun, Teamwechsel ihm vielleicht gut tun. Auch er, ne, russischer Spieler, also auch da vielleicht wieder jemand, wo man sagen muss, auch das passt vielleicht so ein bisschen rein, dass man da versucht, eben auch 2 zu holen, ähnliches Alter entsprechend mit 25 Jahren. Und ja, das ist auch aus meiner Sicht auch das ein Deal, der Sinn macht für die Pittsburgh Penguins. Er befindet sich auch im zweiten Vertragsjahr. Auch da ist dann Restricted Free Agent. Kannst du dir angucken, kannst vielleicht noch einen kostengünstigen Vertrag dann im Sommer mitmachen für einen Spieler, fürs dritte Verteidigerpaar. Finde ich auch erstmal auf dem Papier sinnvoll. Und natürlich musst du schauen, wie die Spieler sich zurechtfinden in den jeweiligen neuen Umgebungen, bei den Teams, mit den Coaches reagieren. Auch das kann ein Thema sein, dass Rick Tocchet mit ihm nicht mehr zurechtgekommen ist. Und dann ist es besser, eben diese Trades zu machen. Und das sind für mich auch alles wirklich sinnvolle Trades. Man muss ja auch ein bisschen schauen bei anderen Geschäften. Es wird ja auch oft hinterfragt, was macht Kyle Dubas da jetzt eigentlich? Also ich finde, die letzten Wochen waren die Tauschgeschäfte, die Dubas gemacht hat, für die kurzfristige Zukunft, aber auch für die mittelfristige Zukunft, wirklich gute Deals bei den Penguins. Und die haben immer noch Draftpicks, die haben noch auch entsprechend Cap Space und vielleicht sind die auch so unterwegs und machen irgendwann demnächst 1-2 größere Tauschgeschäfte. Auch das ist ja etwas, was an der Stelle möglich ist und wo man einfach auch dann abwarten muss, was er mit den ganzen Bausteinen und Möglichkeiten, die er hat, macht in den nächsten Wochen. Columbus auch, um da noch zu bleiben, und Philly, 2 Teams, die auch so ein bisschen in verschiedenen, oder die nicht so richtig klar definierbar sind, sind es Playoff-Teams, sind es keine Playoff-Teams, die versuchen auch eben entsprechend nicht die großen Deals zu machen, aber auch so ein bisschen zu schrauben am Kader, vielleicht auch Spieler sich zu holen, die noch Restricted Free Agents sind, die man sich mal eine halbe Saison anschauen kann, wo man dann sehen kann, okay, passen die bei uns rein, können wir die vielleicht länger unter Vertrag nehmen, haben die auch ein bisschen Potenzial von einem Erst-Round-Draft-Pick eben bei Tomasino. Finde ich auch, das macht aus meiner Sicht für alle Beteiligten bei diesen Trades im Moment Sinn. Und ja, da sieht man auch immer mal wieder, dass auch während der Saison es möglich ist, dass Teams an ihrem Kader schrauben und da so ein bisschen das Ganze dann auch optimieren. Und dann gab es nicht nur Trades, es gab auch zwei neue Verträge, vielleicht auch noch ein paar andere, aber zwei, die ich sehr, sehr wichtig gefunden habe. Und der erste, der hat mich besonders gefreut, denn das ist jemand, der hier schon mal zu Gast war. Yannis Jerome Moser, JJ Moser, hat einen 8-Jahres-Vertrag unterschrieben beim Tampa Bay Lightning für insgesamt 54 Millionen. Das sind 6,75 Millionen pro Jahr. Da kann man natürlich sagen, ja, beim anderen Team hätte er vielleicht mehr verdient. Stimmt schon, aber er spielt eben in Florida mit No State Income Tax. Also das schon ein Vorteil natürlich für Tampa Bay, aber er spielt einfach auch bei einem Team, was jedes Jahr mit zu den Favoriten gehört. Letztes Jahr erste Runde raus in den Playoffs, okay, aber trotzdem auch wieder ein sehr, sehr gutes Team dieses Jahr und vor allem JJ Moser ist ein essentieller Bestandteil der Defensive. Hedman häufig verletzt, McDonough häufig verletzt. Er ist derjenige, der die Defensive da zusammenhält und es ist eine wirklich gute Defensive. Natürlich lebt die auch von den Forwards, gar keine Frage. Cirelli zum Beispiel da auch zu nennen, aber auch andere Forwards eben. Und Moser hat sich da aber richtig reingespielt und wenn man überlegt, dass ja auf der anderen Seite Sergachev derjenige war, den sie abgegeben haben nach Utah, dann ist es schon so, dass man vielleicht sagen muss, hey, da hat Tampa Bay wieder einen richtig guten Tausch gemacht und sich mit Moser eben jemanden geholt, der sich entwickelt hat zu einem Top-Pairing-Defenseman und da sehr, sehr solide spielt und deswegen für mich guter Vertrag, Glückwunsch an JJ da an der Stelle und Tampa Bay da mit einem auch wieder sehr, sehr guten Deal, was Kosten und Nutzen betrifft, also da sensationell unterwegs und ansonsten Devin Cooley hat noch einen Vertrag unterschrieben, 2 Jahre als Backup-Torhüter bei den Calgary Flames. 1,35 Millionen pro Saison bekommt er dann eben entsprechend jemand, der sehr interessante Interviews gibt. So will ich es mal beschreiben. Und dann eben hinter Dustin Wolf die klare Nummer 2 ist. Man muss sagen, ab der nächsten Saison zahlen die Calgary Flames ihren beiden Torhütern 8,85 Millionen zusammen. Jetzt im Moment sind es noch 1,6 Millionen. Also da muss man dann schon schauen, ob dann die Leistung eben entsprechend auch dementsprechend, ganz ruhig, was sie da ihren Torhütern auch bezahlen. Aber das eben die beiden größeren Verträge aus den letzten Tagen. Und wie gesagt, der für Moser, für ihn natürlich super, 8 Jahre Florida bei einem richtig guten Team. Da einen super Vertrag. Und dann fällt es mir noch ein, zu den Milestones habe ich gar nicht erwähnt, weil es bei den Spielern nicht mit dabei stand. Glückwunsch an John Cooper. Der hat sein 1000. Spiel gecoacht. Auch eben beim Tampa Bay Lightning. Natürlich 2-mal Champion geworden. 4-mal insgesamt. Vergisst man vielleicht an der Stelle, dass sie 2015 auch schon im Finale waren. 4-mal insgesamt das Finale erreicht. Auch das ein richtig, richtig bemerkenswerter Milestone. Und mit 1000 Spielen, die er gecoacht hat, ist John Cooper aktuell auf Position 32, was die Trainer betrifft. Aber er wird relativ schnell noch 5-6 Plätzchen nach vorne rücken. Also da gibt es einige Coaches, die so in der Range sind bis 1028. Also Platz 27, Brian Sutter. Der ist auf Position 27 bei den Coaches. Den sollte er auf jeden Fall noch einholen. Und dann wird es im nächsten Jahr so sein, dass er langsam dann auch weiter hochkrabbelt bei den Coaches. Aktuell derjenige, der aktiv ist bei den Coaches mit den meisten Spielen, das ist Paul Maurice mit 1969. Der hat bald die 2000er Marke entsprechend dort geknackt. Also auch da sehr, sehr gut. Und das wird auch wieder ein schöner Milestone werden für einen der Trainer. Das also nochmal mit eingeschoben mit den Verträgen und mit John Cooper. Und dann schauen wir eben am Ende der Sendung nochmal so ein bisschen auf den Olympiakader der Kanadier. Einmal lese ich euch die Namen vor. Gibt es sicherlich wenig Überraschungen, würde ich erstmal sagen, auf dem Papier. Du hast bei den Stürmern Macklin Cerebrini, er vielleicht derjenige, der zumindest mal ein bisschen aufhorchen lässt, aber die letzten Monate haben eigentlich schon gezeigt, er hat ja sehr, sehr gut gespielt für die Sharks, haben jetzt schon wieder gewonnen gegen Minnesota, ist anscheinend so ein bisschen der Lieblingsgegner der Sharks. Ich glaube, 3 Spiele jetzt gewonnen in der Saison, hat wieder gut gespielt, ist beim Scoring vorne mit dabei in der Liga und scheint auch einfach ein Stück weit reifer zu sein. Und er ist natürlich auch jemand, auch das hatte ich über die letzten Monate mal erwähnt, der hat eben auch schon bei einer Weltmeisterschaft gespielt und hat mit Sidney Crosby auch zum Beispiel schon zusammengespielt. Und das ist natürlich auch ein Punkt, da wird sich sicherlich die Führungsriege der Kanadier auch mal unterhalten haben mit den Führungsspielern, mit einem Crosby. Und wenn der dann sagt, naja, Celebrini würde ich schon mitnehmen, dann werden die sicherlich nicht komplett dagegen sein. Also Celebrini mit dabei, Anthony Cirelli von Tampa Bay, Crosby von Pittsburgh, Brandon Hagel von Tampa Bay, Bo Horvat von den Islanders, McKinnon von den Avs, Brad Marchand von Florida, Mitch Marner von den Vegas Golden Knights, Connor McDavid, Edmonton, Braden Point, Tampa Bay, auffällig da drei in der Sturmreihe vorne von Tampa Bay, Sam Reinhardt, der zweite aus Florida, Mark Stone von den Vegas Golden Knights, Nick Suzuki, Montreal Canadiens und Tom Wilson von den Washington Capitals. Und da vielleicht gleich mal eingestiegen, das eine Überraschung, dass Tom Wilson mit dabei ist und eben nicht Sam Bennett. Und das ist natürlich so ein bisschen der Punkt, wo du dich entscheiden musst, was gebe ich mehr Gewicht? Gebe ich mehr Gewicht sozusagen den Leistungen von Bennett in den letzten Jahren in den Playoffs? Dreimal Finale erreicht, zweimal gewonnen, sehr, sehr wichtiger Spieler, ekliger Spieler, Spieler, der auch beim Four Nations Faceoff gezeigt hat, was er kann, wie er entsprechend auch ein Team unterstützen kann mit defensiver Arbeit, mit viel Einsatz, mit Puck-Battles gewinnen, mit Forecheck. Das wird alles, das werden sehr, sehr defensive Duelle auch sein. Sind natürlich absolute offensive Superstars mit dabei bei allen Teams, aber es wird vor allem auf die Defensive ankommen. Und da ist Bennett natürlich jemand, der sehr, sehr gut mit reinspielt. Auf der anderen Seite musst du aber auch sagen, Tom Wilson ist ja jetzt auch nicht jemand, der nichts gewonnen hat, Stanley Cup gewonnen. Und der spielt eine sehr, sehr gute Saison. Und hat eben auch immer schon wieder gesagt, er würde gerne, er will eben entsprechend auch sich qualifizieren für Team Kanada, will sich da empfehlen, hat jetzt 40 Punkte in 39 Spielen, 21 Tore. Und da musst du eben sagen, das ist so ein Stück weit ein Unterschied natürlich zu Bennett, der eben nicht derjenige ist, der jetzt in der regulären Saison so viele Tore macht und da entsprechend dann auf sich aufmerksam macht. Und ja, an der Stelle haben sie sich dann eben für einen Spieler entschieden, der vielleicht etwas mehr auch an Offensive bringen kann, etwas mehr an Kreativität. Das, was Bennett macht, das kann Wilson auch sehr körperlich, vielleicht nicht ganz immer so ums Netz oder ums Net, nicht rum, sondern um den Torraum drumherum, ums Tor. Das ist vielleicht eher so ein bisschen Spezialität von Bennett, aber Wilson natürlich jemand, der jetzt auch in der letzten Nacht wieder mit einem sehr harten Check einen Gegner ausnockt und dann eben, glaube ich, zwei Tore gemacht hat, letzten Endes in der Partie. Also auch da wieder zeigt, dass er sowohl Offensive als auch Defensive beherrscht und das vielleicht so ein bisschen den Ausschlag gegeben hat, dann entsprechend, dass er ausgewählt wurde und an der Stelle dann Sam Bennett nicht. Dann schauen wir noch auf die Verteidiger. Da ist Drew Doughty mit dabei von den Kings, Thomas Harley von den Dallas Stars, Cale Makar von den Avs zusammen mit Devon Toews von den Avs, Josh Morrissey, Winnipeg, Colton Parayko, St. Louis, Travis Sanheim von den Flyers und Shea Theodore von den Vegas Golden Knights. Da auffällig, Matthew Schaefer ist nicht mit dabei, wobei das für mich eher auch sehr grenzwertig gewesen wäre, dass man den mitnimmt, eben entsprechend als sehr, sehr jungen Spieler mit seinen 18 Jahren, dass der da eben entsprechend mit auftaucht, war für mich eher immer so, naja, kann sein, auch da natürlich, also einige der Spieler, die ich jetzt genannt habe, die nicht nominiert sind, die können natürlich als Ersatzspieler, falls jemand verletzt ist, noch entsprechend nachrücken, aber Schaefer, ja, ist eine kleine Überraschung. Was vielleicht so ein bisschen auffällt, ist, dass sie in der Verteidigung nicht unbedingt die sehr kreativen Spieler mit dabei haben. Also natürlich hast du einen Cale Makar mit dabei, aber die anderen sind vielleicht nicht unbedingt in der Offensive so stark einzuschätzen. Da gab es zum Beispiel natürlich einen Evan Bouchard, der möglich gewesen wäre auf der Verteidigerposition, wo man sagt, das wäre jemand, den hätte man mitnehmen können und entsprechend dort platzieren können. Und ja, er ist jetzt aktuell nicht mit dabei. Weiß ich gar nicht, ob er auf der Liste der Nachrücker mit dabei sein kann und dann vielleicht doch noch zum Olympiakader mit dazustößt. Aber das ist so für mich so der offensichtlichste, der dort entsprechend fehlt. Und bei den Torhütern ist es dann entsprechend das finde ich wenig überraschend, Jordan Binnington, Darcy Kemper und Logan Thompson. Thompson letztes Jahr oder beim Four Nations Face-Off noch nicht mit dabei gewesen. Gab es ja immer so ein bisschen, na, kommt er mit dem Coaches zurecht, war ja dann vorher auch in Vegas und ist das etwas, wo man sagt, dass da eben entsprechend vielleicht so ein bisschen Potenzial für Konflikt besteht. Aber er hat sich auch in den letzten Monaten ja auch öfter dazu geäußert und gesagt, er setzt sich auch als Dritter auf die Bank, also will unbedingt mit dabei sein. Deswegen finde ich die drei jetzt auch da an der Stelle nicht so wirklich überraschend. Es gab auch immer mal wieder Gerüchte um die beiden Torhüter der Avs, um Mackenzie Blackwood und um Scott Wedgwood. Natürlich, klar, beides Kanadier und die Avs haben die mit Abstand beste Defensive der NHL und die beiden spielen auch wirklich gut. Das ist jetzt auch nicht so, dass man immer sagen kann, es liegt jetzt nur an der Defensive, aber beide haben jetzt nicht so den langen Track Record, dass man sagen kann, die haben das schon mal vorher gezeigt. Es sind ja auch teilweise Verletzungsprobleme immer noch da und dementsprechend konnte ich das jetzt voll nachvollziehen, dass da keiner reingerückt ist und muss ich ja dann sagen, mit Avs Brille so ein bisschen bin ich eigentlich auch ganz froh drüber, weil dann können die beiden sich nicht verletzen. Ansonsten haben wir ja schon gehört, dass da einige wichtige Spieler bei dem Olympiakader mit dabei sind, unter anderem eben auch entsprechend von den Avs. Ich habe jetzt gar nicht einen Überblick, wer die meisten hat. Ich glaube, Colorado hat 3 entsprechend, bei Tampa waren es 3 in der Offensive und ich glaube, Florida hatte 2 Spieler mit dabei. Also ja, da denke ich schon relativ gut verteilt. Auffällig natürlich, aber liegt auch eben teilweise an der Nationalität, wenn man eben dann zum Beispiel Edmund mit rausnimmt. Nur Connor McDavid mit dabei aktuell in dem Kader, aber ja, ansonsten, wie gesagt, also man kann so ein bisschen drüber diskutieren, ob jetzt in der Verteidigung mehr kreative Spieler, offensiv orientierte Spieler etwas besser gewesen wären, aber ich glaube, der Fokus liegt eben da sehr, sehr stark auch auf der Defensive, was den Kader der Kanadier betrifft und von daher sind da meiner Meinung nach jetzt die ganzen gewählten Spieler auch nachvollziehbar. Ja, damit würde ich sagen, war es das jetzt auch erstmal mit der ersten News-Ausgabe im neuen Jahr. Ich werde versuchen, so eine Zusammenfassungsausgabe des Kalenderjahres 2025 wieder zu machen. Meisten Tore, meisten Siege, meisten Vorlagen und so weiter. Das ist ja etwas, was ich die letzten Jahre auch schon gemacht habe. Wenn ihr da irgendwie Interesse und Fragen habt, natürlich sehr, sehr gerne. Es gab auch schon mehrere E-Mails mit Fragen. Da werde ich versuchen, auch eine Fragenfolge zusammenzustellen. Auch das ist ja immer eine ganz nette Idee. Auch da sehr, sehr gerne. Da waren auch, sage ich jetzt mal, nicht unbedingt aktuell relevante Fragen mit dabei, sondern auch eher so ein bisschen in die Geschichte der NHL mit rein. Auch das sehr, sehr gerne. Natürlich könnt ihr die Fragen auch immer mitstellen. Geht ja nicht nur immer ums Tagesgeschäft, sondern auch um die Historie der Liga und auch da bin ich immer mit dabei, dort einzutauchen in alte Spiele, in Bestmarken, in alte Geschichten. Und apropos alte Spiele, alte Bestmarken, ich schulde euch noch die Antwort auf die Trivia-Question von vorhin. Welcher Spieler hat außer Joe Sakic und jetzt Nathan MacKinnon in der Geschichte der Quebec Nordiques-Colorado Avalanche-Franchise 400 oder mehr Tore erzielt und es ist tatsächlich Michel Goulet. Da wird der ein oder andere vielleicht einen Milan Hejduk in Verdacht gehabt haben, vielleicht einen Peter Stastny in Verdacht gehabt haben oder einen Peter Forsberg. Aber bei Stastny und Forsberg war es tatsächlich leider so, die haben zu wenig Spiele absolviert für die Franchise. Und bei Hejduk war es so, der ist bei 375 dann stehen geblieben und hat diese Marke nicht erreicht, dementsprechend aktuell eben MacKinnon, Goulet und Joe Sakic vorne. Und damit gibt es noch 2 Hinweise von mir in eigener Sache. Erstens, sollte die U20-Nati der Schweiz das Halbfinale erreichen, dann könnt ihr mich bei MySports in der Schweiz hören. Falls die Spiele also eben in den Nachtstunden sind, dann werden wir das aus Hamburg produzieren. Und ansonsten kann ich auch verkünden, dass es losgehen wird bei Sport Digital in der nächsten Woche mit Spielen aus Schweden und dass da eben entsprechend dann am Donnerstag, den 8.1. das erste Spiel übertragen wird. Los geht's, 18.55 Uhr, 19 Uhr ist Eröffnungsbully. Und zwar zwischen den Faxieux Lakers und Feuerstadt BK. 34. Spieltag der Svenska Eishockey-Ligan bei Sport Digital. Da könnt ihr mich dann hören. Und da gibt es natürlich auch einige Spieler, die gedraftet wurden, schon von NHL-Teams. Und es gibt da tatsächlich auch einen Rückkehrer von den Edmonton Oilers zurück nach Europa. David Tomaszek, der kehrte zurück und ist, meine ich, auch schon spielberechtigt wieder. Ich weiß nicht, ob er jetzt schon gespielt hat, die letzten Partien. Werde ich mich jetzt darauf vorbereiten in der nächsten Woche. Und den könnte man dann eben entsprechend dort auch sehen. Also auch da viel NHL-Bezug. Einige Draftpicks eben da unterwegs entsprechend. Bei den Teams wird sicherlich, glaube ich, auch sehr, sehr interessant werden. Damit sage ich jetzt aber am Neujahrstag 2026 vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss. Gefällt dir der Sportpassion Podcast? Dann kannst du mich auf mehreren Wegen unterstützen. Abonniere den Podcast. Bewerte den Podcast bei deiner Podcast-Plattform. Teile die Links zur Sendung. Und wenn du den Podcast sogar finanziell unterstützen möchtest, dann kannst du das auf zwei Wegen machen. Einmal über paypal.me/sportpassion.de, sportpassion.de ein Wort. Oder wenn du sogar ein Abo abschließen möchtest und dauerhaft supporten möchtest, dann kannst du das über Steady machen. Der Link findet sich in den Shownotes zur Sendung. Vielen Dank für deine Unterstützung.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.